Ah, da sind wir schon wieder. Ah, es ist der Wahnsinn. Hier ist Wikipedia-Roulette. David, bist du auch da?
Ich bin auch da. Ja, ich freue mich, also, wieder hier zu sein.
Das ist super. Heute mit den Top 10 Tiergeschichten bei Wikipedia. Also wenn dieser Podcast jetzt nicht durch die Decke geht, ja, durch die Top 10 Tiergeschichten bei Wikipedia, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir
ja
alles versucht.
Ich erwarte mindestens, ja, mindestens Platz 1 in den iTunes-Charts. Aber mindestens.
Ja, wir hatten jetzt auf jeden Fall schon eine Sexfolge. Da haben wir schon alles gegeben, ja. Jetzt haben wir eine Tierfolge. Du musst dich in einer der nächsten Podcast-Folgen ausziehen. Was anderes geht nicht.
Hör mal, jetzt muss ich dir was verraten, so aus für mein persönliches Wohlbefinden. Ich mach das immer nackt. Ich sitze hier immer nackt vor dem Mikrofon. Was denkst du denn?
Musst du das denn verraten?
Ach so, hätte ich das besser so anteasern sollen.
Jetzt hättest du besser so, du hättest es besser so ein bisschen subtiler machen sollen. Ja. So, Stefan, das mit dem Ausziehen, das ist nicht so mein Ding, aber Moment, ich muss mich mal eben kurz mit Olivenöl einreiben.
Ja, oder so, ja. So, weißt du, so ganz dezent so Reißverschlussgeräusche so einbauen. So.
Ja, hättest du mal gemacht, jetzt hast du die ganze Illusion zerstört, jetzt sehe ich einfach nur deinen teigigen Pansen.
Danke für das Kompliment.
Wo wir gerade bei Pansen sind. Es geht heute um Tiere, kleine niedliche Tiere. Es geht, habt ihr schon gehört, nicht um David Müller. Es geht um verrückte Hunde, leckere Fledermäuse, kluge Papageien, uralte Schildkröten. Leute, es gibt so viele gute Gründe, hier zu bleiben. Das lässt auch ein bisschen darüber hinwegsehen, dass ich auch dabei bin. Mein Name ist Stefan Magenfeld. Bleibt hier bei Wikipedia Roulette. David, das ist unsere Clickbaiting-Folge.
Ja, Clickbait. Ja, es muss ja irgendwie vorangehen, ne? Also,
Das ist im Internet ja so ein Trick, um Leute dazu zu bringen, einen Link zu klicken. Da bist du bestimmt auch schon mal drauf reingefallen, oder?
Aber ich falle
da
immer noch drauf rein. Also ich bin ja auch immer jemand, der so in dieser Anfangszeit von Heftig, wer das kennt, die Seite heftig.co, reingefallen. So bei der dritten Geschichte musst du weinen. Und ich habe dann immer gewartet, dass ich anfange zu weinen. Das hat aber nie funktioniert. Aber vielleicht bringen wir ja mit dem Platz 5 jemanden zum Weinen. Ich weiß es nicht.
Ja, Clickbaiting-Köder sind auf jeden Fall super erfolgreich. Immer noch, man mag es gar nicht glauben, ja, dass wir benutzen halt Homepage-Betreiber, um möglichst viele Leute auf ihrer Homepage zu bekommen. Und je mehr Leute so eine Homepage besuchen, desto höher sind die Werbeeinnahmen. Deswegen gibt es Clickbaiting immer noch. Und wir sind ja jetzt auch Teil des Internets, kann man ja auch so sagen, David. Mhm. Das können wir auch. Und hier ist sie, unsere erste Clickbaiting-Show, die Top 10 Tiergeschichten. Du wirst nicht glauben, ich hab's extra aufgeschrieben, damit wir das vernünftig formulieren. Du wirst nicht glauben, was in der 5. Minute dieses Podcasts passiert.
Dom, dom, dom.
Ich hab noch ein, bei Minute 11 hatte ich Gänsehaut.
Oh, ich mache jetzt die ganze Zeit so Soundkulisse dazu.
Oh, du musst auch ab und zu mal der Wahnsinn sagen.
Ja, genau. Also, der ein bisschen, Wahnsinn. Verdammt,
ja,
ist das abgefahren.
Ja, du musst nicht immer so, du musst nicht immer so traurig dahin drömmeln, ja. Du kannst auch mal so ein bisschen, kannst ja jetzt auch mal ein bisschen mehr Passion zeigen.
Okay, mach ich.
Folge. Es geht um kleine niedliche Tiere bei Wikipedia Roulette. Ein Podcast, der dich zufällig schlauer macht.
Oh.
Du wirst überrascht sein. So, hier sind sie, die Top 10 Tiergeschichten. Platz 10, ich fange mal an, ja?
Klick du mal los.
Genefort. Kennst du Genefort?
Oh no, wer ist Genefort?
Genefort ist ein Hund. Es war ein Hund. Im 13. Jahrhundert wurde dieser Hund als Heiliger verehrt. Der Name Genefort lässt auch schon vermuten, es war nicht im Moabit, nein, es war in Frankreich. Genefort, das war ein Windhund und gehörte einem Edelmann bei Lyon. Und als der Edelmann eines Tages gemeinsam mit seiner Frau und der Amme das Schloss verließ, ließ er seinen kleinen Sohn allein mit Genefort zurück, der das Kind bewachen sollte. Und bei der Rückkehr fand die Amme den Raum total verwüstet vor. Die Wiege war umgestoßen, das Kind nirgends zu sehen und der Hund blutverschmiert.
Hört sich so ein bisschen an wie diese Geschichte
mit dem Dingo. Du musst irgendwas sagen. Du musst.
Hört sich an wie diese Geschichte mit dem Dingo und dem Baby. Kennst du das?
Nein, aber das lenkt jetzt auch ab.
Entschuldigung, Verzeihung. Ich mache nur noch. Okay.
Genau. Die von den Schreien der Amme herbeigerufenen Eltern glaubten, dass Genefort ihren Sohn zerfleischt hätte. Der Edelmann zog sein Schwert und tötete den Hund. Gleich darauf hörte er jedoch das Weinen des Kindes und fand seinen Sohn unversehrt unter der Wiege liegend. Neben ihm lag eine totgebissene Schlange.
Oh mein Gott.
Ja, und dieser Hund, der wurde dann später als Heiliger verehrt. Mhm. Menschen haben ihre Kinder zum Grab des Hundes getragen, auf das sie gesegnet werden, auf das sie geheilt werden mögen. Und ja, sie haben ihre Kinder nicht etwa zum Edelmann getragen, weil, so sagt die Legende, der war ein furchtbares Arschloch. Weil der hat ja diesen Hund einfach mal um die Ecke gebracht, ohne einfach mal zu überprüfen, ob der Hund nicht vielleicht unschuldig ist.
Das aber die Frage ist, wie überprüft man das? Also wartet man dann quasi, bis der, sagen wir mal, verdaut hat und guckt danach? Oder wie soll das funktionieren?
Ja, ich weiß ja nicht, wie die Ermittlungen jetzt in diesem Vorfall gelaufen sind, aber da hätte man doch durchaus mal ruhig um die Ecke gucken können.
Also
ob das eventuell nicht so ist, wie es scheint.
Ja, scheint ein Choleriker gewesen zu sein. Einfach mal erstmal drauf. Aber wie kommt man auf die Idee, diese Grundidee, sein Kind mit dem Hund alleine zu lassen, halte ich ja schon für, also sagen wir mal so, gut, dass es damals noch kein Jugendamt gab, der hätte seinen Sohn nicht lange behalten.
Ja, das stimmt. Also das vor allem, er hatte ja, also das hast du ja auch gerade gehört, der hatte eine Amme.
Die musste mit.
Und geht mit der weg und lässt das Kind beim Hund. Das ist doch eine bescheuerte Geschichte, oder?
Ja, furchtbar.
Aber es hat auf jeden Fall dafür gereicht, dass wir bei Wikipedia mit Genefort, dem heiligen Hund, zu tun haben, der völlig unschuldig um die Ecke gebracht wurde von diesem Edelmann.
Der Schutzheilige der totgebissenen Schlangen.
Vielleicht. Kommen wir zu, das war Platz 10, kommen wir zu Platz 9. Papa, jetzt bin ich dran. Mit.
Genau, ja? Es geht, es ist nichts zu essen, aber es geht um die den Schokoladenfruchtzwerg.
Also entschuldige bitte mal, du musst das anders aufziehen.
Entschuldigung.
Hier. Ja, also vor allem, wir sind hier, das ist eine Clickbaiting-Folge.
Ja.
Da kannst du doch nicht sagen,
soll ich erstmal
es geht jetzt um die Schokoladen, den Schokoladenfruchtzwerg und sagst vorher noch, ist es nichts zu essen.
Ja, aber vielleicht
ist das doch die ganze Spannung jetzt raus.
Entschuldigung, soll ich nochmal probieren?
Ja, mach doch bitte nochmal.
Okay, okay.
Warte. Unsere Podcast-Hörer haben das sicherlich nicht mitbekommen.
Okay,
wir haben noch eine Chance. Also okay, Platz 9.
Platz 9. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Es ist klein. Es ist niedlich.
Nee, komm, mach wieder so wie vorher. Das funktioniert nicht.
Nee, ne?
Mach wieder so wie vorher.
Ja, es gibt also einen Grund, warum ich keine Gameshow-Hoste oder so. es geht um den Schokoladenfruchtzwerg. So. Und das ist keine neue Geschmacksrichtung von Kinderjoghurt. Nein. Der Schokoladenfruchtzwerg ist eine Fledermaus. Ja, und, und wie der Name schon verrät, der ist klein, weil, ne, Zwerg. Das ist ungefähr einen halben Zentimeter groß, ein bisschen größer. Der ernährt sich auch, wie der Name schon sagt, von Früchten. Ist sozusagen ein Fruchtvampir. Es gibt tatsächlich die ich glaube, es ist eine Gattung der Fledermäuse, Fruchtvampir. Und er ist schokobraun, deswegen der Name Schokoladenfruchtzwerg. Ja, ja, insofern ist der Name gar nicht.
Das klingt so wie die verschollene Folge, so ein Prequel zu Twilight.
Die glitzern dann nicht, sondern saugen so Äpfel aus.
Nein, die glitzern nicht, die riechen einfach nur nach Banane. Oder so. Ja, ja. Super.
Ja, ja,
okay, aber diese Fledermaus heißt Schokoladenfruchtzwerg.
Ja, der Schokoladenfruchtzwerg, ja. Und den gibt es leider nicht hier, den gibt es nur in etwa von Mittelmexiko bis nach Bolivien. Aber da ist der relativ weit verbreitet. Also wenn du mal in der Ecke bist irgendwas fliegt so nachts an dir vorbei in der Größe von so einem Fruchtzwerg. Ist das eigentlich auch so ein Fruchtzwerg? Ist da auch so ungefähr einen halben Zentimeter, auch ein bisschen höher, ne? Na egal. Also wenn sowas durch die Gegend fliegt, dann weißt du, das ist kein mutierter Fruchtjoghurt, sondern das ist der Schokoladenfruchtzwerg, der da.
Hast du auch schon mal in der Gegend gewohnt, wo es viele Fledermäuse gab?
Ich wohne ja auf dem Land und tatsächlich passiert das hier ab und zu mal, dass man hier abends auf der Terrasse oder so sitzt und dann flattert sowas vorbei.
Ob die Schokoladenfruchtzwerge auch immer so niedrig über einen hinwegfliegen? Ich habe immer,
ich weiß nicht,
also meine größte Angst ist, dass ich abends auf der Terrasse stehe und dann erwischt mich so eine Fledermaus, weil die immer so tief fliegen, die Dinger.
Ja, aber das sind ja Künstler der Luft, also die werden dich schon wahrnehmen, dass die nicht gegen dich gegenfliegen.
Ja, aber so eine Fledermaus wird ja nun auch mal alt.
Und dann fallen die von der Decke in der Höhle, dann sitzt ja nicht in der Höhle.
Der Radar kaputt ist, dann kann es auch mal sein, dass sie sich einfach bei dir in den Haaren verfängt. Oder
Radardemenz bei Fledermäusen.
Der Schokoladenfruchtzwerg, sehr niedlich.
Ja, und auch gut zu wissen bei sowas mal, er ist nicht gefährdet. Also die Mexikaner schützen den, wahrscheinlich weil er so einen tollen Namen hat, aber die Internationale Union zur Bewahrung der Natur und natürlichen Ressourcen, der sagt, der ist nicht gefährdet. Alles cool.
Ja, cool, das sind doch mal gute Nachrichten für den
Schokoladenfruchtzwerg. Muss man auch mal machen, ne?
Ja. Kommen wir zu Platz 8. Das war Platz 9. Platz 8 der Top 10 Tiergeschichten. David, bist du bereit?
Ja.
Es ist das Tier, das es nicht gibt.
Oh nein.
Die Steinlaus.
Oh.
Die Steinlaus findet sich in medizinischen Fachwörterbüchern und es gibt auch ganz viele Fachpublikationen über sie, aber die Steinlaus ist eine Erfindung vom unvergleichlichen Satiriker Loriot. Ich liebe ihn sehr. Er beschreibt die Steinlaus in den 70er Jahren in so einem Sketch und die Steinlaus ist am Ende so ein fiktives Nagetier. Ja, das war ganz lustig. Und man findet die Steinlaus heute noch in medizinischen Wörterbüchern, unter anderem im Pschyrembel. Ich weiß nicht, ob du in den Pschyrembel mal reingeblättert hast. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Du findest da wirklich jede erdenkliche Krankheit, die uns umbringen kann.
Das ist super. Ich bin Hypochonder. Das ist dir klar, dass das für mich total super ist.
Ich war nie Hypochonder, aber als ich den Schürembel mal aufgeblättert habe und dann habe ich dann so die erste Pilzinfektion gesehen, habe ich gedacht, alles klar, da machst du mal wieder. Da machst du mal wieder zu. Ja. Und denkst so. Aber ach, die Steinlaus, die Stein, ja, da sind Bilder dran im Schürembel. Kann ich sehr empfehlen, also ich kann, was heißt sehr empfehlen, ich kann nicht empfehlen, da irgendwelche Geschlechtskrankheiten nachzublättern. Der Pschyrembel. Und da findet man auch einen Artikel über die Steinlaus. Also das ist ein bisschen was Erfreuliches. Das zählt, also die Steinlaus, dieses fiktive Tier, hat sich von Loriot aus ein bisschen verselbstständigt und zählt heute zu einem, als ein Beispiel für den wissenschaftlichen Witz. Der wissenschaftliche Witz. Die Steinlaus. Mhm. Kennst du einen wissenschaftlichen Witz außer die Steinlaus? Mir ist nämlich gerade einer eingefallen.
Soll ich dir einen wissenschaftlichen Witz erzählen? Ich bin witzetechnisch leider nicht sehr gut.
Denkt man gar nicht.
Nee, ne?
Bist du so ein lustiger Kerl?
Ja, aber ich bin schon so die Generation, ich kommuniziere nicht mehr mit Witzen, ich kommuniziere auch nur mit Mems. Also ich schicke nur noch Bildchen durch die Gegend. Ich erzähle keine Witze.
Schickst du noch Bildchen durch die Gegend?
Mach dann irgendwie mal mit dem Handy so, hier, guck mal, voll lustig. Das ist so die moderne Art des Witze-Erzählens.
Eher so der visuelle Typ, ja. Und ja. Ich erzähle dir jetzt den wissenschaftlichen Witz. Den hat mir mal mein Mathelehrer erzählt. Mhm. Ein Mathematiker sitzt in einem Heißluftballon und sieht zwei Menschen in ein Haus gehen. Mhm. Wenig später kommen drei wieder raus. Was denkt der Mathematiker?
Weiß nicht.
Im Haus sind minus eins Menschen.
Wow.
Ich bin noch nie mit einem Witz so gescheitert. Danke für diesen Moment.
Ich habe dich bewusst auflaufen lassen. Er ist gar nicht so schlecht.
Boah, Platz 7.
Platz 7, ja. Komm. Soll ich es nochmal probieren? Es geht um etwas.
Platz 7, der Top 10 Tiergeschichten.
Ja, und du wirst nicht glauben, wie alt dieses Tier geworden ist. Das ist unglaublich.
Hey, jetzt bin ich aber gespannt.
Es geht um ein Tier, das nicht umsonst den Namen hat, der Einzigartige, Advaita, das heißt der Einzigartige. Es ist eine Schildkröte, was auch sonst, die 256 Jahre alt geworden ist. So um den Dreh, man weiß es nicht so genau.
206, wann ist die geboren?
1750 oder 1705, das weiß man nicht so genau. Damals hat man es nicht mit der Zahl nicht so genau genommen. Könnte Zahlen drehen.
Also entweder 1705 oder 1750.
Ja, also Pi mal Daumen. Das sind ja nur 45 Jahre. Also ne, kosmisch gesehen nix.
Warte mal, wann war nochmal die amerikanische Revolution?
Oh Gott, frag mich doch nicht sowas. Du lässt mich dann immer mit so Wissensfragen auflaufen, damit alle merken,
ja,
ich blöd
doch hier, ich habe ja im Gegensatz zu dir Internet. Amerikanische Revolution. Jetzt muss ich nochmal gucken.
1741.
Du erzähl ruhig weiter, ich guck mal hier. Das ist ja der Wahnsinn. Die hat auf jeden Fall noch, also diese Schildkröte hat Amerika noch als britische Kolonie erlebt.
Ja, naja gut, die war nicht das da. Also die lebte in Indien. Also die ist... okay. Ein britischer Kolonialbeamter hat die mitgenommen von den Seychellen, also von Seeleuten mitgenommen, an britischen Kolonialbeamten in Indien übergeben. Das war so 1750 und da lebte die erstmal im Garten als Tier bei Robert Clive eine ganze Zeit lang. Und 1875 ist die in den damals neu eröffneten Zoo von Alipur in Kalkutta untergebracht worden und hat da bis zum Tode des armen Tieres 2010 gelebt.
Krass.
Und, 2006, meine Güte.
Ich würde sagen, nicht so. 2006, ey, die ist 1750, mutmaßlich 1750
und 2006
geboren,
gestorben.
Und 2006 ist gestorben.
Und hat den Namen tatsächlich erst 2005 gekriegt. So rum war es. Also, vorher hieß die, glaube ich, Edu oder so. Ich weiß es nicht.
Edu. Oder die Alte.
Ja, armes Tier. 250 Kilo schwer geworden. Also ein ganz schöner Brocken. und ein paar Jahre, zwei Jahre nach dem Tod, da gab es sogar von der indischen Post zwei sechseckige Briefmarken im Wert von 5 Rupien bzw. 15 Rupien mit einem Bild von Advaita da drauf. Also so berühmt.
Okay, also es war Platz 8.
Wir kommen mit den Zahlen durcheinander, das ist furchtbar. Clickbaiting ist gar nicht so einfach.
Schlechte Clickbaiting-Folge. Platz 7 der Top 10 Tiergeschichten ist die älteste Schildkröte, die jemals gelebt hat.
Ja, jetzt bin ich gespannt auf Platz 6. Also
von der wir zumindest wissen. Ich finde sowas total beeindruckend.
Ja.
Wenn so ein Vieh quasi ganze Generationen überlebt und dann, wenn man sich das auch so verbildlicht, was so zwischen 1705 und jetzt passiert ist, ist es ja Wahnsinn. Platz 6 ist ein Vogel. Und zwar
das hast du super geteased. Das ist ein Vogel. Das ist ein bisschen hingerotzt.
Ist ein Vogel.
Ja.
Der Papagei, der fast richtig sprechen konnte.
Oh.
Alex, der Graupapagei. Der ist 19 Jahre lang trainiert worden, dieser Alex, und hatte tatsächlich einen aktiven Wortschatz von insgesamt 200 Wörtern, die er äußern konnte, und einen Wortschatz von ungefähr 500 Wörtern, die er verstehen konnte. Außerdem konnte er zählen und er konnte auch selber Wünsche äußern. Also man kennt das ja bei Vögeln, die sprechen können, das können ja auch Kanarienvögel teilweise, die wiederholen einfach nur stumpf Laute, das hat für die keine sonderliche Bedeutung. Bei diesem Alex schien das anders gewesen zu sein, der hat alles verstanden. Also zum Beispiel, wenn ihm ein Fragespiel nicht mehr gefiel, ne? Also wenn der Wissenschaftler diesen Vogel oder diesen Papagei gefragt hat, wie geht's dir und so, und der hatte keinen Bock mehr drauf, hat er gesagt, I'm gonna go away, ich werde weggehen. Und wenn der Forscher sich verärgert gezeigt hat, versuchte Alex die Situation durch ein I'm sorry, tut mir leid, zu entschärfen. Und wenn der Papagei, das finde ich die beste Anekdote von allen, wenn er gesagt hat, wanna banana, ich möchte eine Banane, wenn er das wollte und du hast ihm eine Nuss gegeben, hat er die Nuss nicht genommen oder er hat sie genommen und die einfach weggeschmissen. Also der konnte unterscheiden zwischen einer Nuss und einer Banane. Und ich dachte immer, Tiere wären mehr so wie ich, dass denen scheißegal ist, was die fressen.
Hauptsache es gibt was.
Hauptsache es gibt was. Nee, der war da wirklich auch picky.
Mhm.
Und Alex konnte auch zählen. Konnte auch Zahlen realisieren bis zur Nummer 7. Also eine mehr als du, David. Und wenn er gefragt wurde, wie viele Objekte einer bestimmten Farbe auf einem Brett liegen, dann lag er in 80% aller Fälle richtig. Hat er die richtige Antwort
gegeben. Ja, das habe ich ja auch. 80%, ja, das liege ich auch richtig bei unter 7.
Ja, die Quote kannst du auch
empfehlen. Ja, das schaue ich auch.
Ja, Alex.
Ich habe nicht 19 Jahre dafür gebraucht. So.
Alex steht für Avian Learning Experiment. Und das ist ein ganz denkwürdiger Vogel gewesen. Also der... Ja. War schlau, ein schlauer Graupapagei, der verstanden hat und sprechen konnte und gehört hat und Dinge unterscheiden konnte. Sowas finde ich auch immer wieder faszinierend.
Apropos Graupapageien, Freunde von meinen Eltern hatten immer einen und der konnte auch was sagen. Der sagte immer, hey Süße. Das war übrigens dann aber auch egal, ob Mann oder Frau. Der sagte ihm, hey Süße.
Hey Süße.
Hey Süße.
Also ich stelle mir bei sowas ja immer, wenn ich irgendwo reinkomme und da kann ein Vogel sprechen, dann stelle ich mir immer den Vogelbesitzer vor, wie er statt Fernsehen zu gucken, statt zu lesen, statt sich irgendwelchen Sozialkontakten hinzugeben, wochenlang vor diesem Vogel saß und ihm gesagt hat, hey Süße, hey Süße, hey Süße, hey Süße. Ich möchte jetzt überhaupt nicht lästern, aber wenn man schon sagt, dass Katzenmenschen sonderbar sind oder Hundemenschen sonderbar sind, die wirklichen crazy Typen sind Vogelbesitzer. Also Leute, die Vögel besitzen.
Mhm.
Die sind wirklich verrückt.
Ja. Das ist jetzt deine Meinung. Ich leg mich hier nicht mit den Leuten an.
komm, ernst war das jetzt nicht gemeint.
Genau. Kommen wir mal zu Platz 5.
Platz 5. Boah, habe ich jetzt irgendeine Grenze überschritten?
Nein.
Hast du einen Vogel?
Nein. Ich habe einen Vogel, aber ich habe keinen Vogel. Also,
im Sinne. Platz 5, David.
Ja, siehst du, guck mal, jetzt habe ich es doch mit einem schlechten Witz beendet, die Diskussion. Platz 5. Es geht um ein Tier, das ein Geschenk war und eine ganze Geschäftswelt beeinflusst hat. Es geht um Sarafa. Eine Giraffenkuh, die um 1827 europäischen Boden betreten hat und daraufhin die Modewelt verändert hat.
Wie das denn?
Also diese Giraffenkuh wurde verschenkt an den König von Frankreich damals, Karl den Zehnten, und dann haben die Leute gesagt, das sieht aber witzig aus, das Tier. Das ist also auch wirklich mit großem Tamtam nach Paris gebracht worden. Also damals konnte man ja noch nicht so wie bei Elefanten im Schienenverkehr, die hat man in den Zug gesteckt. Gab es damals ja noch nicht, sondern die musste wirklich nach Paris laufen, das arme Tier. Und hat einen riesen Bohai gemacht, und daraufhin, das hatte so einen Einfluss auf diese Gesellschaft, dass teilweise sogar dann Giraffenmode in Mode kam. Also die Frauen trugen das Haar dann à la Giraffe mit hohem Knoten hochgesteckt, ne? Und die Männer, die haben dann ganz hohe Hüte getragen, sogenannte Giraffix. Ne? Und dazu noch Krawatten und gefleckte Westen. Da kann man nur froh sein, dass es damals noch keine Fotografie so verbreitet gab. Das muss ziemlich bescheuert ausgesehen haben.
Nur weil eine Giraffe nach Paris gekommen ist, oder was?
Das reicht. Das hat so ein Aufsehen erregt, und damals waren offensichtlich Drogen in der Modewelt ähnlich verbreitet wie heute. Und da hat irgendeiner gesagt, boah, jetzt müssen wir uns alle so anziehen.
Ja, gut, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, ihren Kindern da irgendwelche Halsgestecke aufzusetzen, damit der Hals lang wird.
Ja, das macht doch irgend so ein afrikanisches Volk, macht das doch, ne? Und dann können die diese Dinger auch nicht abnehmen, weil sonst der Hals so umknicken würde, was natürlich bei, wenn man mal irgendwo hinfliegen will, ein bisschen doof ist, so. War das.
Platz 4. David. Ja. Platz 4.
Ja.
Mike, der kopflose Hahn.
Ach, das hast du ja auch gerade ausgedacht.
Nein, das ist ein waschechter Amerikaner, wie ist eine Vogelgeschichte eigentlich, der Hahn, ein waschechter Amerikaner aus dem Bundesstaat Utah, und dieser Hahn hat es geschafft, 18 Monate lang ohne Kopf zu überleben.
Wie hat er das denn geschafft?
Da steckt eine wissenschaftliche Untersuchung hinter. Am Montag, dem 10. September 1945, enthauptete der Farmer Lloyd Olson den 5,5 Monate alten Hahn, der am Wochenende seine Schwiegermutter zum Essen, ja, zum Fraß vorgeworfen werden sollte. Und dieser Herr Olsen hat eine zu kleine Axt verwendet, um dieses Tier zu enthaupten, und hat dabei die Halsschlagader nicht erwischt und hat dann das Ohr und einen Großteil des Stammhirns, und hat dann einen Großteil des Kopfes abgehackt, aber hat ein Ohr und den Großteil des Stammhirns nicht erwischt. Aha. Und deswegen starb Mike nicht. Also der hat um es jetzt zusammenzufassen, Lloyd Olson war ein bisschen zu blöd, dieses Tier zu töten. Und statt den jetzt wirklich von seinem Leid zu befreien, hat er den Hahn einfach mal über Nacht da rumliegen lassen, weil der ist ja immer noch rumgelaufen, ohne Kopf. Man hört es ja immer wieder, dass Hähnchen noch laufen können, ohne Kopf, ein paar Minuten.
Wörtliche kopflose Huhn, ne?
Genau, aber er lief länger weiter und er lebte auch noch die ganze Zeit. Und dann ist er mit denen irgendwann in eine Universität gefahren, in Utah, in Salt Lake City. Und da haben die, Professoren und Studenten dieses Tier untersucht und konnten dann erklären, warum dieses Tier noch lebte, weil das Stammhirn und die lebenswichtigen Funktionen noch intakt waren. Das funktionierte alles noch. Also konnte der Hahn noch rumlaufen, war ein bisschen unsicher, aber er konnte auch auf einer Stange sitzen und so. Das konnte der alles noch, nur halt ohne Kopf.
Ja, da gibt es auch Bilder von der Wikipedia. Ja, aber wie hat er denn dann gefressen?
Ja, der wurde mit einer Pipette dann gefüttert.
Der
Farmer fand das offenbar so witzig, einen kopflosen Hahn zu haben, dass er den dann mit einer Pipette gefüttert hat.
So in den Hals rein oder was?
Ich weiß nicht, ob das alles so toll ist für das Tier. Nee. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein cooles Leben hatte ohne Kopf. Nee. Auf jeden Fall gehört das zu Platz 4 der Top 10 Tiergeschichten.
Da habe ich aber auch noch eine schöne. Platz 3.
Ja.
Das ist ein Tier, vor dem solltest du salutieren. Dieses Tier ist nämlich ein waschechter General.
Ein richtiger General? Ja, ein Tier?
Ja, ein Tier. Und zwar,
also ein hohes Tier?
Ein hohes Tier sozusagen. Nils Olaf ist Königspinguin von der Rasse her und lebt im Edinburgh Zoo in Schottland und ist das Maskottchen und Brigadegeneral ehrenhalber der königlichen Garde Norwegens. Und er ist sogar schon ist auch zum Ritter geschlagen worden von Harald dem V., dem norwegischen König. Mhm. Sir Nils Olaf, schon der Dritte, also schon 1970 wurde der erste Pinguin quasi in den militärischen Stand gehoben. Und ja, inzwischen Nummer 3 im Amt und der inspiziert sogar die Soldaten. Also der geht dann wirklich vor denen her und guckt sich an, gibt ein Bild bei Wikipedia, ob die auch alle so in Ordnung sind. Und wenn nicht, dann sagen hier, der kriegt heute keine Fischration.
Jetzt aber ohne Scheiß, warum machen die das denn?
Also ich meine, wenn jetzt mal wirklich. Das ist so ein Maskottchen-Ding. Also es geht ursprünglich darauf zu, weil die norwegische Garde, die ist früher immer, geht seit den 70er Jahren zu so einer Militärparade, so einem Militärkonzert-Ding in Edinburgh, den Edinburgh Military Tattoo. Und darüber haben die dann Nils Olaf kennengelernt und seitdem ist er eben das Maskottchen. Und die Frage ist halt nur, wenn Krieg ausbricht, wie vertrauenswürdig ist er dann noch?
Ja, vor allem, da hätte ich doch...
Kommt der hinter Gittern oder so, ich weiß es nicht.
Nein, eine perfekte Taktik, einfach irgendwie so einen Fisch da hinschmeißen, dann ist der abgelenkt. Genau. Wenn ein General ist, dann, der hat ja normalerweise, ist er ja ganz oben in der Befehlskette.
Ja, genau.
Also, dann der ist die gesamte Armee total führungslos, wenn der dann mit seinem Hering beschäftigt ist, der Pinguin-General.
Ja. Sir,
also das ist Olaf,
der Dritte.
Also wenn du mich fragst, ist das ein Riesensicherheitsrisiko für Norwegen.
Ja, meinst du? Ja, Gott sei Dank sitzt er ja in Schottland. Also
ich als Militärexperte sag das.
Ja, also wenn Krieg ausbricht zwischen Norwegen und gegen wen könnten die dann Krieg führen? Island und
USA.
Fisch.
Nee, ja, USA oder? Ist im Augenblick immer ein guter Treffer, glaube
ich. Ja, mehr meinst du? Ja, aber da ist ja Norwegen so ein bisschen unterlegen. Also ich würde ja schon dann, ne, ist wahrscheinlich Norwegen so schnell ausgelöscht, dass der Brigadegeneral Nils Olaf gar nicht rechtzeitig aus Schottland nach Norwegen kommt, um überhaupt noch was zu bewirken.
Aber er geht wenigstens lustig.
Und er ist immer schick angezogen.
Ja, hat immer einen schönen Frack an.
Genau.
Ein Stresemann. Ein Stresemann hat er an.
Ja.
Platz Nummer 2. Da geht es auch um einen Hund, der grüßen kann.
Ja. Ein Hund, der grüßen kann, okay. Ja. Hallo. Oh
Gott. Ich finde die Geschichte super. Und zwar geht es um den Hitlerhund Jackie.
Das ist aber kein sehr deutscher Name für einen Hitlerhund.
Nein, das ist ein Hund aus, der hat dieser, also das ist jetzt kein Hund von Hitler gewesen,
ach so,
sondern Jackie war ein Hund von einem Industriellen in Finnland und es war ein Mischling und der wurde dadurch bekannt, dass er seine Pfote auf das Kommando Hitler wie zum Hitlergruß erhoben haben soll.
Also ich wäre jetzt erst beeindruckt, wenn er auch noch Heil Hitler hätte kläffen können.
Nee, das konnte er nicht, aber das hat eine heftige diplomatische Krise ausgelöst.
Ach, Quatsch.
Zwischen dem Deutschen Reich und Finnland, weil Hitler fand das nicht so super, dass der Hund den Gruß machen konnte, weil er das ja als... Wie nenne ich das jetzt? Er fühlte sich einfach verarscht.
Ja? Zu Recht.
Die Deutschen fühlten sich verarscht. Und deswegen gab es da einen riesen Tamtam, weil das halt der Hund aus dem Dunstkreis dieses Industriellen kam und da mussten dann Konsule und irgendwelche Offiziellen aus dem Reichsministerium und so, die sind alle, und auch Vertreter der IG Farben, die sind alle in Finnland vorstellig geworden und wollten das auf höchster diplomatischer Ebene dann klären, was das da mit diesem Hund auf sich hat und so.
Also, wegen einem Hund?
Ja, wegen dem Hund Jackie, der die Pfote zum Gruße erheben konnte. Und dieser Typ, Borg hieß der, der wurde in die Botschaft in Helsinki einbestellt und da hat er natürlich bestritten, dass er diesem Hund aktiv, also dass er Jackie aktiv diesen Hitlergruß beigebracht hat, sondern er hat gesagt, es war andersrum. Also der Hund hat immer die Pfote so komisch gehoben und deswegen haben die dann den Hund familienintern Hitler genannt. Was die Geschichte jetzt natürlich nicht weniger beleidigend für Hitler machte. Aber das fand ich interessant, dass das tatsächlich schon sowas, so eine Kleinigkeit dazu taugte, eine diplomatische Krise auszulösen.
Ja, da merkt man immer wieder, Nazis haben keinen Humor.
Und das war Platz 2 der Top 10 Tiergeschichten und damit sind wir schon durch.
Ja, wir verzichten auf Platz 1.
Ja, wir machen das einfach nicht.
Ja.
Das Platz, weißt du, 10 können ja alle. Wir machen die Top 10 Tiergeschichten und enden einfach mal nach Platz 2.
Genau. Jetzt kommt noch so.
Vielleicht schickt ihr uns euren Platz 1. Das könnten wir doch auch schön.
Ja, so Aufruf. So. Nicht nur Clickbait, sondern auch noch Multiplikatoren.
Was Multiplikatoren.
Ist denn eure liebste Tiergeschichte?
Eure liebste Tiergeschichte.
Vielleicht hat ja jemand auch eine Katze, die wie Hitler aussieht, ein Kittler.
Ein Kittler, das kann auch sein. Kittler. Schickt uns eure Top One gerne an studio@wikipedia-roulette, interessiert uns. Und danke auch übrigens für das ganze schöne Feedback, das wir zu Wikipedia-Roulette bekommen haben. Ich habe jetzt gerade mal bei iTunes geschaut, da gibt's ja schon ein paar Rezensionen, das finde ich super. Kampf der Funde schreibt, sehr unterhaltsamer und lustiger Podcast, zwei sympathische junge Männer, der meint mich, die besten Wikipedia-Artikel aufstöbern und zum Besten geben. Blue Banani schreibt, interessante Themen, angenehme Stimmen, der meint dich. Es macht Spaß, euch beiden zuzuhören. Peanut Queen schreibt, witzig aufgearbeitetes Nonsenswissen aus Wikipedia und zwei Jungs, die sich tierisch über ihre Zweisamkeit freuen. Macht Spaß, ist kurzweilig und es gibt auch was zu lachen. Ich finde das so nett, dass ihr bei iTunes so nette Sachen geschrieben habt über uns. Und immer 5 Sterne, das finde ich toll.
Ja,
find ich auch. Macht ruhig weiter so. Macht ruhig weiter so.
Ja.
Macht ruhig weiter so. David, wir sind durch, ne?
Ja, Stefan. Das war wieder herrlich.
Ist so schade, dass wir uns immer nur einmal die Woche sehen.
Ist immer so schade. Ja. Vielleicht müssen wir uns.
Aber reicht auch.
Ich wollte gerade vorschlagen, man müsste sich ja eigentlich öfter sehen und dann wieder mit Anlauf ins Gesicht springst du mir. Einfach so.
Ah, ich bin so.
Du bist mein kleines Herz.
Ja, ich hab immer den Schalk im Nacken. Ja. Das war's. Das war die aktuelle Folge Wikipedia Roulette, die Top 10 Tiergeschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sagen tschüss, das ist David Müller. Und ich bin Stefan Magenfeld. Und folgt uns gerne bei Facebook oder abonniert uns auch bei Stitcher und iTunes. Und vergesst nicht, uns zu bewerten. Das würde uns sehr freuen. Bei Bewertung Nummer 10 bekommen wir Gänsehaut. Ne, David?
Ja, und bei Nummer 11 fange ich an zu weinen. Versprochen.
Tschüss.
Tschüss.